Schön, dass ihr da seid im Podcast der Martina Straten Show. Ich habe heute so viele schöne Themen für euch. Ich habe ein ganz großes Thema, das ist mein Gast der Woche. Da geht es um ein Juwel mitten bei uns im Saarland. Mich hat das irgendwie nachdenklich gemacht. Wir sind alle immer so begeistert von Amerika und großen Nationalparks in Amerika und Kanada. Zum Beispiel in Amerika der Bryce Canyon, Yosemite Park oder der Grand Canyon. Das sind alles Nationalparks. In Südafrika gibt es viele davon, überhaupt in Afrika, in Kenia. Überall gibt es diese Nationalparks und wir sind alle total begeistert, rennen da alle hin, wenn wir die Möglichkeit haben und gucken uns das alles an. Und vor unserer eigenen Haustür befindet sich ein wundervoller Nationalpark. Und ich wette mit euch, dass da noch nicht jeder Saarländer drin war, geschweige denn von all den anderen Gästen, die wir aus Deutschland hier begrüßen könnten. Der Hunsrück-Nationalpark ist was ganz Besonderes und der feiert 10-jähriges Jubiläum. Und aus diesem Grund spreche ich gleich mit Birgit Grauvogel und die kennt sich bestens aus im Hunsrück-Nationalpark. Das habe ich heute für euch. Es gibt ein fantastisches Buch von einem Großmeister des Horrors. Es gibt Post von Martina an eine Familie, die mir echt leid getan hat die letzten Tage. Es gibt einen Fernsehtipp, den Spruch der Woche. Ihr kennt das. Ich habe jede Menge schöne Sachen für euch. Und ich würde mal sagen, wir legen los mit dem Buch der Woche, mit einem wahren Meister des Horrors. Kein Zurück heißt der neue Roman von Stephen King, ist bei Heine erschienen und ist aus seiner Ermittlerreihe um seine Kommissarin Holly. Und die Polizei kündigt ein anonymes Schreiben einer Mordserie an. Die Schuldigen am Tod des Unschuldigen sollen leiden, heißt es da. Nur ist das erste Opfer eine unbescholtene Frau. In der Hand hält die Tote noch einen Zettel mit dem Namen einer Geschworenen, die an einer Verurteilung eines Unschuldigen beteiligt war, der dann im Gefängnis erstochen wurde. Als Sühneakt werden stellvertretend die Geschworenen wahlloser Ersatzopfer hingerichtet. Das Morden geht weiter und Privatermittlerin Holly Gibney wird hinzugezogen, um dem ein Ende zu bereiten. Daneben hat sie aber alle Hände voll damit zu tun, Anschläge auf eine Feministin abzuwehren, der sie als Personenschützerin dient. Wie zielgerichtet steuert dann alles auf eine einzige große Katastrophe zu. Ich habe natürlich noch die ersten Sätze für euch. Es ist März und das Wetter ist miserabel. Wie an jedem Werktag trifft sich der Straight Circle von 4 bis 5 Uhr nachmittags im Untergeschoss der Methodistenkirche in der Bunnell Street. Eigentlich ist es ein Meeting der Narcotic Anonymous, aber es kommen auch viele Alkoholiker. Normalerweise ist der Raum gerammelt voll. Seit Ende letzter Woche ist es dem Kalender nach Frühling, aber in Bagney City, gelegentlich als zweiter Schandfleck am See bezeichnet, der erste ist Cleveland, kommt der echte Frühling spät. Als das Meeting endet, hängt ein feines Nieseln in der Luft. Bei Anbruch der Dunkelheit wird es sich verdichten und in Schneeregen übergehen. Ihr kennt Stephen King, ne? Ich könnte jetzt noch 5 Seiten lesen, ohne dass hier irgendwas passiert, außer Wetterbeschreibungen oder Personenbeschreibungen. Aber das macht er halt so unglaublich genial. Und durch dieses enge, dichte Beschreiben, dadurch wird es unfassbar spannend, finde ich zumindest. Es ist ein echter King und ein echter Page-Turner. Ich kann ihn euch nur empfehlen. Stephen King, der Neue, Kein Zurück, ist bei Heine erschienen. Die Geissens haben mir diese Woche unendlich leid getan, also schon seit fast 2 Wochen tun sie mir unendlich leid, weil da ist ja eingebrochen worden in ihrer Villa und überall im Netz liest man davon und natürlich zeigen sie das in der Kamera, weil sie zeigen alles in der Kamera. Das kann man jetzt gut oder nicht gut finden. Ich finde es geht so, aber ich mag sie, weil sie sind, ich finde sie sind ehrlich und sie haben uns viele unterhaltsame Fernsehstunden beschert, zumindest dem einen oder anderen. Und selbst wer sie nicht mag, da finde ich es trotzdem total bescheuert, jetzt hatermäßig im Netz unterwegs zu sein und zu sagen, ihr seid das ja alles selber schuld mit eurem Einbruch. Nee, sind die ganz sicher nicht. Und aus diesem Grund gibt es Post von Martina in dieser Woche an die Geissens. Liebe Geissens, das, was euch da letzte Woche passiert ist, das wünsche ich niemandem. Ein Einbruch und dann noch so ein brutaler mit körperlicher Gewalt, das ist ein Erlebnis, das sich tief in die Seele gräbt. überfallen zu werden in seinem Zuhause, an dem Platz, an dem man sich am sichersten fühlt, das ist richtig schlimm. Ich kann diese ganzen Hater auch nicht verstehen, die jetzt rufen, ja, selber schuld, was müsst ihr mit eurem Reichtum im Fernsehen angeben? Hey, man muss euch nicht mögen, ja, aber man sollte niemandem, egal ob reich oder arm, etwas Schlechtes wünschen. Und der Überfall ist sicher nicht passiert, weil ihr im Fernsehen seid, da bin ich ganz sicher. Davon wussten die Räuber nichts. Die sind einfach in ein Haus eingebrochen, in dem es was zu holen gab. Und ganz ehrlich, das kann jedem von uns passieren. Meinen Eltern ist das passiert. Ich glaube, ich habe das letzte Woche schon mal erzählt. Am Heiligen Abend, vor vielen Jahren. Sie waren schon über 70 und haben sich davon nie so ganz erholt. Auch mein Vater hat nicht stillgehalten. Auch er ist den Einbrechern hinterher, auch wenn immer davon abgeraten wird. Deshalb kann ich dich, liebe Carmen, auch verstehen, dass du dich gewehrt hast. Du wolltest nicht zulassen, dass jemand euch das antut. Dass du dabei mit deinem Leben gespielt hast, ist dir erst hinterher aufgefallen. Ich wünsche mir so sehr für euch, dass ihr das geregelt bekommt, dass eure Wunden heilen, die körperlichen und die seelischen. Es wird eine Zeit dauern und ihr werdet sicher sehr nervös sein jetzt und unruhig, aber ihr seid stark und ich bin sicher, dass ihr das Erlebte verarbeiten könnt. Ich schicke euch liebste Grüße und passt auf euch auf, eure Martina. Der Arne ist dran und er schwitzt. Was musst du denn vorbereiten für die Hochzeit, die erst in über einem Jahr stattfindet, Freunde?
Ich muss die Hochzeit erstmal vorbereiten. Weißt du, wir wollen das zweigeteilt machen. Einmal standesamtliche Hochzeit mit Familie und ein paar Freunden. Und dann soll es noch eine Party direkt danach geben, also nächsten Tag. Ja, so, jetzt haben wir erstmal die standesamtliche Hochzeit angefragt an so einer absoluten Traumlocation in Schleswig-Holstein an einem See. Und da habe ich
und
eine schöne.
Diese Location ist ausgebucht.
Ja, das haben die mir wirklich zurückgeschrieben. Ich habe eine ganz schöne E-Mail geschrieben, also wirklich mit, und wie wir uns schon das vorstellen. Und das wird so toll. Ich habe da auch den Antrag gemacht und so weiter. Kommt halt wirklich eine Copy-and-Paste-Nachricht zurück, wo drin steht, ja, also leider sind sie schon für 2026 ausgebucht, ob wir uns auch mit anfreunden könnten zu heiraten 2027.
Nein, aber das wollt ihr nicht, oder?
Nein, das wollen wir nicht. Und ich bin halt wirklich entsetzt darüber. Jetzt haben wir halt einfach mal in Hamburg nochmal für die Party-Location-Sachen angefragt. Und da kommen die uns sehr entgegen und sagen zu uns, ach, wir haben auch noch dieses Jahr noch Plätze frei.
Aber das ist dann ein bisschen schnell. Dieses Jahr wollen wir auch nicht.
Nee, das ist wieder wirklich zu schnell, ja. Aber naja, also es läuft auf jeden Fall und man muss sehr viel Geduld mit haben und mit Leuten auch sehr viel Verständnis haben, dass sie eine E-Mail lesen müssen.
Du bist schon jetzt genervt, weißt du? Mhm. Und ich garantiere dir, lass uns mal uns im Mai nächsten Jahres bewegen. Du drehst mir durch. Vielleicht komme ich dann mal so als kleiner Tranquilizer vorbei und beruhig dich ein bisschen.
Ja, ab wann muss ich denn das Kleid kaufen?
Für dich?
Für mich, natürlich.
Ja. Du, das Kleid müsstest du, ich habe ja eine Freundin, die hat ein Brautmodengeschäft. Eigentlich müsstest du das jetzt schon bestellen, damit das dann auch tatsächlich, wenn es ein Modell ist, was nicht sofort lieferbar ist, dann auch nächstes Jahr da ist.
Wirklich?
Wenn ich es dir sage.
Oh Gott, gut, dass ich kein Kleid tragen will.
Gott sei Dank.
Ich nehme einen Anzug von der Stange.
Ja, wir reden da bestimmt noch mal drüber. Ich sag dir nur, tief durch die Hose atmen und wirklich ein bisschen Yoga zwischendurch machen oder autogenes Training oder so. Sonst hast du nachher einen Blutdruck von 200 zu 210.
Kann mir dein Mann vielleicht noch mal kurz eben seinen Hochzeitsanzug leihen?
Mein Mann hat da überhaupt keine Steaks drin in der ganzen Nummer. Der hat einfach das gemacht, was ich wollte und wir waren fertig.
Ach, guck mal. Ja, guck mal. Eine Diktatur in der Familie Straten.
Nein, das war keine Diktatur, das war einfach nur ihm zuliebe. Der hat sein Nervenkostüm extrem geschont, kann ich dir sagen. Okay, mein Lieber, halt durch. Wir sprechen uns nächste Woche.
So machen wir es. Toi, 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 dass ich es durchhalte.
Prinz William hat uns diese Woche seine zuckersüßen Labrador-Welpen gezeigt. Seine Hündin Orla hat Babys bekommen und die haben ihn verzaubert. Sein alljährliches Geburtstagsfoto hat er dann mit ihnen zusammen gemacht und man konnte ihm ansehen, wie sehr er in die Kleinen verliebt ist. Die große Frage ist jetzt, sind die Welpen auch blaublütig? Andrea Kiewel hat eine große Überraschung für die Gäste und Zuschauer des Fernsehgartens gehabt. Nachdem sie letzte Woche nicht moderieren konnte, weil sie in ihrer Wahlheimat Tel Aviv festsaß, war die nächste Moderation umso schöner. Stolz zeigte sie den nagelneuen Verlobungsring der Kamera. Ihr Lebensgefährte ist Elitesoldat in der israelischen Armee. Kiwi lebt seit 2017 in Israel und hat jetzt endlich Ja gesagt. Nach dem brutalen Überfall in ihrer Villa in Saint-Tropez haben die Geissens jetzt aufgerüstet. Eine hochmoderne Alarmanlage wurde installiert und, was für Carmen noch viel wichtiger zu sein scheint, sie haben ab sofort einen Leibwächter, der sie rund um die Uhr bewacht. Ich finde, das ist eine gute Entscheidung. Morgen Abend gibt es einen Film über ein Biest aus dem All, das sich nach 35 Jahren quasi nochmal selbst erfunden hat. Prey heißt es und da geht es um die Predator-Reihe. Kennt ihr bestimmt, hat damals Arnold Schwarzenegger Regie geführt und geschrieben. 1987 ist es losgegangen. Was darauf folgte, war eher schwach. 3 Fortsetzungen, 2 Spin-Offs. Aber jetzt besinnt sich dieser Film wieder auf die Essenz des Originals. Und da geht es um die Jagd im Fokus. Ja gut, ist auch martialisch und trotzdem ist es, wenn es auch splattermäßig ist, etwas weniger Macho-Gehabe hat, ist es trotzdem ein Film, von dem ich sage, kann man sich ehrlich angucken. Es geht um die Comanche Naru, die ist clever, schnell und todesmutig und steht den Männern ihres Stammes bei der Jagd in nichts nach. Aber eine Frau als Kriegerin, Stammesführer soll ihr Bruder Tape werden, der aber noch seinen Initiationsritus bestehen muss und die Qualitäten seiner Schwester dabei aber zu schätzen weiß. Und so nimmt es Naru mit dem durch die Wildnis streifenden Predator auf. Nicht ahnend, was die Bestie so alles in petto hat. Also es ist wirklich gut, kann man sich angucken. Weitere Predator-Realfilme, das ist nämlich so ein Realfilm, sind ebenfalls in Arbeit. Und ich finde, ihr könntet ihn sehen. Morgen Abend, 7:15 auf Pro7, Prey, das Biest aus dem All ist zurück. Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald wird 10 Jahre alt. Ein wundervolles Stück Natur bei uns vor der Haustür. 10.000 Hektar, 2 Bundesländer, unzählige Pflanzen und natürlich viele Tiere. Bei mir ist Birgit Grauvogel. Sie ist Geschäftsführerin der Tourismuszentrale Saarland. Herzlich willkommen in der Martina Stratenshow, liebe Frau Grauvogel.
Ja, liebe Frau Straten, ich freue mich heute, Teil Ihrer Show zu sein.
Ich freue mich auch. Und Sie sind ja nicht nur Geschäftsführerin, Sie sind auch Vergaberatsvorsitzende, habe ich das jetzt richtig gesagt? Und was ist das bitte?
Ja, wir haben ein grenzüberschreitendes Partnernetzwerk aufgebaut und dafür gibt es eine sogenannte Vergaberatsvorsitzende und diesen Vorsitz, man entscheidet da zum Beispiel auch über die Aufnahme von neuen Partnern, man bespricht sich über die Vermarktung und Kommunikation. Es gibt einen Ansprechpartner im Nationalparkamt, in dem Fall ist das der Matthias Spieles und mit dem besprechen wir dann Dinge und auch mit dem Rat, die Entwicklung auch für den Nationalpark in diesem Wertschöpfungsaspekt voranbringen sollen.
Mhm. Ganz schön spannend, Ihr Job. Aber jetzt kommen wir mal zu den 10 Jahren. Wie hat denn damals alles angefangen? Vor 10 Jahren, wenn ihr jetzt Jubiläum habt?
Also, um es nicht zu komplex zu machen.
Ja, bitte.
War ja auf der Suche nach einem Nationalparkgebiet, insbesondere auf der rheinland-pfälzischen Seite. Ja, und musste da länger suchen, bis man ein Gebiet gefunden hat, in dem auch eine gewisse Akzeptanz oder eine Möglichkeit gesehen wurde. Einmal die Ziele dieses Schutzstatuses umzusetzen, also diese Artenvielfalt und Biodiversität damit zu erhalten und auch, wenn es geht, zu verbessern. Und da kommt dann das Saarland ins Spiel, weil letztendlich hat sich dann das heutige Gebiet herausgefiltert, wenn man so will, um aber eine gewisse Grundgröße zu haben und die liegt bei diesen 10.000 Quadratkilometern, hat man dann eben auch was die Biodiversität und die Artenvielfalt angeht, zwei saarländische Gemeinden eben im saarländischen Hochwald gefunden, nämlich Nonnweiler und Nohfelden, die mit ihrem Anteil an vor allem eben Wald und das, was gefordert war, eben dann zu dieser Gründung mit beigetragen haben.
Was fasziniert Sie selbst so am Nationalpark? Sind es die Pflanzen? Sind es die Tiere? Ist es alles zusammen? Gibt es einen Fleck, den Sie besonders toll finden?
Ja, der liegt in dem Fall tatsächlich auf der saarländischen Seite.
So, Zufall?
Nämlich, und das ist ja auch eine Besonderheit des Nationalparks Hunsrück-Hochwald, nämlich das ist der keltische Ringwall. Mhm. Und wenn man so ein bisschen in die Geschichte hineinschaut, also wir sind ja in dieser Region besiedelt worden von den Treverern, also einem keltischen Stamm, und sie haben viele Spuren, insbesondere auch im Gebiet des Nationalparks, hinterlassen. Und das finde ich doch schon, auch gerade dieses monumentale Bauwerk und auch ein Bollwerk aus diesen meterhohen Steinreste. Man hat von dort oben auch einen wunderbaren Blick. Er reiht sich eben ein oder ist Bestandteil einer Reihe von weiteren höchst interessanten keltischen Relikten und Überresten. Und liefert uns damit einfach auch ja eine zusätzliche Besonderheit neben dem reichhaltigen Naturangebot. Und wer schon mal eben durch diese lichten Wälder, Mischwälder mit hohem Buchenwaldanteil gelaufen ist, das ist gerade auch im Frühjahr, aber auch zu jeder Jahreszeit, die Dolbergschleife zum Beispiel, die ja auch dann über den keltischen Ringwall führt, und das macht für mich die Ecke dann einfach auch besonders.
Wir haben das eben schon angeschnitten, nicht nur die Natur, sondern auch die Geschichte spielt im Nationalpark eine große Rolle, insbesondere die der Kelten. Ich meine jetzt nicht nur den Ringwall, die Spuren sind ja überall, oder?
Ja, also man muss natürlich manchmal schon ein bisschen hinschauen, aber gerade auch in Otzenhausen wurde ja ein keltisches Dorf nachgebaut, so wie wir es von vor über 2000 Jahren annehmen können, dass es gewesen ist. Wir haben dort immerhin 10 Wohn-, Handwerks- und Speichergebäude. Also man sieht die Architektur und die Bauweise, und am ersten Wochenende im Mai beziehungsweise ab bis Oktober gibt es auch immer wieder Veranstaltungen der Hochwaldkelten. Es gibt aber mit der Altenburg im rheinland-pfälzischen Teil oberhalb des Hahnbachtals, also in der Nähe von Kirn, noch eine größere Siedlung, und es gibt auch weitere Hügelgräber in der Region. Also es gibt doch etliche Relikte. Wenn man sich auf die Spurensuche begibt, kann man in diese Geschichte eintauchen, die ja auch später bei Römer und Cäsar ein Stück weit beschrieben wird.
Man munkelt ja, dass das Saar-Hunsrück-Gebiet das Potenzial einer UNESCO-Weltkulturerbe-Region hat. Warum lachen Sie?
Ja, weil es natürlich eine archäologische Initiative gibt, die dieses Thema durchaus verfolgt.
Ja.
Und sagen wir mal, es zeigt natürlich, dass auf jeden Fall aus dieser Fachexpertise schon so viel Potenzial dafür gesehen wird, um es doch in dieses doch hohe Emblem sozusagen der UNESCO-Anerkennung zu heben.
Kann das denn in naher Zukunft eintreten, oder müssen wir da noch lange warten?
Sicherlich aber einer größeren Anstrengung bedürfen, denn meistens geht mit solchen Labeln, sage ich mal, oder auch Anerkennungen, die muss man sich erarbeiten, geht ein doch aufwendiger oder mehrjähriger Prozess einher. Aber es ist zumindest mal aus der Fachsicht ein Potenzial vorhanden. Und das zeigt ja auch, wie reichhaltig oder wie lange wir hier schon also eine Besiedlung, eine durchgehende Besiedlung eigentlich in unserem Lebensraum gehabt haben.
Mhm. Grauvogel, ist ja nirgendwo nur eitel Sonnenschein. Was warten denn noch für Aufgaben auf euch im Park?
Naja, sagen wir mal so, also es ist ja ein Park, der einen Schutzstatus hat. Das ist auch, man muss es so sagen, rechtlich verbindlich festgesetzt. Ja, es ist ein unzerschnittenes, weitgehend unzerschnittenes Gebiet eben auch, ein Naturraum. Das heißt, dort geht es eben darum, die sowohl die Flora als auch Fauna zu schützen. Und neben den Buchenwälder, die dort eben noch in größerer Zahl vorkommen, haben wir aber auch bestimmte Felsformationen. Wir haben so Hangmoore. Also wir haben schon besondere natürliche Räume, die erhalten werden sollen. Dafür dieser Status. Und das muss auch immer wieder vermittelt werden. Wir haben zum Beispiel jetzt oben am Keltenpark in Otzenhausen über ein anderes Projekt eine Müllstation hingestellt mit so Klammern und Mülleimern, damit möglichst wenig Müll zum Beispiel in die Natur hineingetragen wird. Das haben wir an vielen Stellen, aber im Nationalpark ist es nochmal umso wichtiger, weil wir dort der Natur ihren geschützten Raum zur Verfügung stellen. Mhm. Ein Symboltier ist ja vor allem auch die Wildkatze für den Nationalpark. Es wurden vor kurzem auch aber zwei Algenarten entdeckt, die also für die Wasserqualität sozusagen ein Indikator sind. Und man sieht, wenn man solche Räume auch schützt, kann sich auch Biodiversität, kann sich auch die Natur quasi natürlich ohne Eingriff oder zu starken Eingriff entwickeln.
Das ist ganz wichtig, finde ich, dass man respektvoll, wenn man da ist, mit der Natur umgeht. Worauf muss man denn achten, mal abgesehen vom Müll? Ich habe zum Beispiel, als ich neulich am Ringwall war, Leute gesehen, die mit den Steinen lustige Steinmännchen aufgestellt haben. Ist bestimmt auch nicht euer Traum, oder?
Schwierig. Also eigentlich sollte man das nicht machen. Es gibt auch andere Regionen, da werden ganz unachtsam auch noch Überreste mitgenommen von Abdrücken, ne, aus anderen jahrmillionenalten Kontexten. Also wichtig ist, dass man in der Regel auch auf Wegen bleibt. Es gibt den Sahunsrücksteig als quasi großen Wanderweg. Es gibt verschiedene Traumschleifen. Es gibt auch mehrere Radrouten. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man sich oder auch Picknick- und Rastplätze, dass man sich eben an diese Plätze hält, die ja auch speziell dafür gedacht sind. Es braucht eine Lenkung, weil es eben ja auch ein Schutzraum für die unterschiedlichsten Tier- und Pflanzenarten ist. Und daher ist es schon geboten, sich eben an die vorgeschlagenen Routen und Wege zu halten. Man kann übrigens auch mit dem Ranger, wenn man mal abseits unterwegs ist, natürlich an der einen oder anderen Stelle auch mal durchs Gelände streichen, aber dann mit einem Nationalparkführer, die dann auch spezielle Routen nochmal anbieten und dann auch häufig auch ja erklären Sachen. Und man sieht auch dann natürlich, dass auf so einer Wanderung erfährt man natürlich auch viel zu den verschiedenen Tieren und Pflanzen.
Ferien stehen ja jetzt an und ihr habt viele Angebote für die Kleinen, deren Herz ja ganz oft für die Natur schlägt und die auch diejenigen sind, die sich morgen um sie kümmern werden. Was kann man denn bei euch entdecken?
Ja, also es gibt viele Angebote, vieles steht im Wildkatzmagazin. Es gibt geführte Wanderungen, entweder mit den Rangern oder mit den Nationalparkführern. Es gibt gerade an den drei Toren, sowohl am in Otzenhausen als auch am Erbeskopf spezielle Kinderprogramme und Angebote. Da würde ich jetzt auf die Webseite des Nationalparks verweisen. Mhm. Es gibt Sachen zum Mitmachen, es gibt Sachen zum Erkunden, es gibt spezielle Führungen für Kinder und Familien. Man kann im Erbeskopf wie auch in Otzenhausen auch eine kleine Show, also besuchen, wo auch sehr anschaulich dann vermittelt wird, die Lebensweisen und auch der Naturraum. Das ist also sehr zu empfehlen. Vielleicht, wenn es mal nicht ganz so schönes Wetter ist oder man weiß noch nicht so genau, dann geht man zuerst in die Ausstellung, also in die Info-Ausstellung und sucht sich dann eine entsprechende Wanderung aus oder nimmt an einem Angebot, das jetzt auch in den Sommerferien läuft, teil.
10 Jahre habt ihr geschafft. Was ist für die nächsten 10 geplant?
Ja, das sagen wir mal, der Anteil an natürlich vorkommenden Pflanzen, diese Artenvielfalt sich noch weiter ausbreitet. Wichtig ist, dass auch eben vielleicht auch noch ein Stück weit bekannter wird, dass noch mehr Leute in die Region natürlich auch kommen und diesen Park erleben. Man muss ja auch noch mal sehen, wir haben den hier vor der Haustür und er reiht sich ja auch ein, ne, in die Nationalparke. Yellowstone ist mit am bekanntesten. Also von der Art her ist das genauso was, wie wenn man da in den USA unterwegs ist. Also die Idee, die ist da auch gleich. Und es gilt aber auch den Herausforderungen Klima oder dass es auch geforscht wird über die verschiedenen Tier- und Pflanzenarten, dass diesen Themen auch weiterhin genug Raum gegeben wird. Für uns ist auch eine Herausforderung, haben wir genug Betriebe und Akteure, die zur Übernachtung, zur Gastronomie, zur Einkehr zur Verfügung stehen, die auch dann den Gästen und den Einheimischen, die ja als Ausflügler dann unterwegs sind, auch ein Angebot machen können. Also es ist sehr facettenreich, sich mit dem Nationalpark zu beschäftigen und das auch in die Zukunft jetzt zu führen, was uns in den ersten Jahren da alles gemeinsam gelungen ist. Das gilt es eben auszubauen, aber zunächst auch mal so zu erhalten.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das tolle Gespräch. Ich schicke alle zu euch in den Nationalpark, wenn Sie sich respektvoll benehmen. Und freue mich, wenn wir mal wieder sprechen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Die Martina Stratenshow am Samstag auf Radio Salü. Ich gehe jetzt nach Hause in die Sonne so ein bisschen zu meiner Family, aber ich habe natürlich noch für euch den Spruch der Woche. Du brauchst niemand, der dich heilt. Du brauchst nur jemand, der dich hält, während du heilst. Der ist toll, oder? Ich wünsche euch so sehr, dass ihr diesen jemand habt und das muss nicht unbedingt ein Partner sein, das kann auch eine Freundin sein oder ein Bruder oder eine Schwester oder vielleicht dann doch die Mutter oder der Papa, die können das besonders gut einhalten, während man heilt und einem das Gefühl geben, nicht alleine zu sein. Und was mir an der Stelle wichtig ist, denkt dran, das auch bei den Kindern zu machen, weil da ist man immer ganz schnell mit, ja, ja, ist ja schon gut und hat ja gar nicht wehgetan und so. Nee, manchmal sollte man auch da hingucken und sagen, hey, ich halte dich jetzt, bis du wieder heile bist. In diesem Sinne, ein wunderschönes Wochenende. Macht es euch schön. Wir hören uns im Podcast auf der Martina Stratenshow. Da ist nämlich ein Podcast zur Verfügung. Den kriegt ihr überall da, wo es Podcasts gibt oder auch bei salü.de. Und bis wir uns wieder hören, passt ihr bitte gut auf euch auf.